Ja, wie ist es in euch ergangen, als wir das schöne Lied Tochter Zion angestimmt haben? So ein bisschen irritierend, oder? Genau, wir haben es ja schon in der Begrüßung gehört. Seit September kommt man ja in den Supermärkten nicht an Weihnachten herum. Na, da ist Lebkuchen ohne Ende, Nikoläuse, Schokoladeneier. Das ist eigentlich so palettenweise. Und für mich ist das auch jedes Mal wieder neu irritierend. Man kommt gefühlt gerade so aus dem Sommerurlaub zurück, ne, kommt wieder hier an, geht in den Supermarkt und dann bam, Weihnachten vor der Tür. Aber irgendwie scheint das Konzept ja aufzugehen. Also die machen das ja jedes Jahr wieder neu und würden sie damit nicht Gewinn machen, würden sie das ja wahrscheinlich auch nicht machen. Und für manche Christen ist Weihnachten ja auch so auf eine bestimmte Jahreszeit begrenzt. Und vielleicht hat auch der ein oder andere eben schon im Vorfeld die Stirn gerunzelt, als er den Flyer gesehen hatte mit den Weihnachtsmännern. Und dachte, ja, reicht es denn nicht, wenn die Supermärkte schon im September anfangen, muss die Gemeinde, muss der Christ jetzt auch schon mit Weihnachten anfangen. Und ich habe gedacht, ich muss mich ein bisschen rechtfertigen hier. Drei ganz kurze Gedanken dazu. Erstens, heute in 3 Wochen feiern wir tatsächlich schon den ersten Advent. Ja, ist manchen noch nicht so bewusst, mir auch noch nicht, aber es ist tatsächlich so. Also es wird langsam Zeit, den Fokus auf Weihnachten zu richten. Nicht, dass wir am 24.12. dann plötzlich überrascht sagen, ja, ist denn schon Heiligabend? Ja, deswegen, wir stimmen uns schon ein. Das Zweite, da traditionell bei uns der 3. und 4. Advent mit Krippenspiel und musikalischem Gottesdienst belegt ist, ja, habe ich eigentlich nie eine Chance, mal so ein bisschen Weihnachten zu entfalten und eine Art Predigtreihe draus zu machen. Deswegen fangen wir jetzt schon an. Und der dritte Grund, der Hauptgrund für uns als Christen hat mit Weihnachten ein Zeitalter der Gnade begonnen. Gott wohnt unmittelbar unter uns. Und das hat jetzt schon angefangen und geht bis in alle Ewigkeit. Also Weihnachten ist nicht nur irgendwie temporär, so 4 Wochen Adventszeit plus die Feiertage oder sowas und dann hakt man es wieder ab. Nein, für uns als Christen ist Weihnachten dauerhaft. Wir feiern Gott, den König, der Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Wir feiern seine Geschichte mit uns Menschen. Und klar, das beginnt schon bei der Schöpfung und hat eben Bestand bis in alle Ewigkeit. Und deswegen lohnt es sich auch mal, Weihnachten ein bisschen weiter zu spannen, auch wenn wir nicht bei Adam und Eva anfangen werden, sondern bei König David, um da mal ein bisschen zu schauen. Eben, ich habe das Ganze genannt, die Weihnachtsmänner. Und mit König David fangen wir an. David, wir haben schon gehört, das war der große König zur Zeit Israels und er war der 2. König in Israel. Es war der Mann, von dem die Bibel berichtet, das war der Mann nach dem Herzen Gottes. Der Mann, der kein leichtes Leben hatte. Er war als Jüngster geboren, zum Schafhirte verdonnert, dann heimlich zum König gesalbt, zunächst hoch gepriesen, dann verfolgt, er ist König von Juda, nachher dann tatsächlich von ganz Israel. Er hat unglaublich viele Kriege geführt. Er hatte auch einen Ehebruch dabei. Als Folge davon ist der Erstgeborene gestorben von der Frau, die er dann nachher geheiratet hat. Eines von seinen Kindern vergewaltigt seine Halbschwester oder seine Schwester. Der andere bringt ihn dafür dann um, ne, also innerhalb der Familie. Er erlebt das, dass ein Sohn einen Aufstand gegen ihn anzettelt, er muss flüchten, ja, schafft es dann wieder auf den Thron, er macht mal eine Volkszählung, aus welchen Gründen auch immer ganz genau, widersetzt sich da Gottes Anweisung, bringt Gottes Zorn über sich, viele sterben, er tut Buße. Und selbst als er dann alt und hochbetagt ist, muss er die Nachfolge noch regeln, bevor es noch einer seiner Söhne tut. Oder er war schon dabei, das zu regeln. Ne? Und er muss dann da mit eingreifen, mit Hilfe, damit das überhaupt alles in gute Bahnen läuft. Also ein sehr bewegtes und kein leichtes Leben. Und ist es euch schon mal aufgefallen, dass wenn wir in den Evangelien, also in den Zeugenberichten von Jesus, über das Leben Jesu lesen, dass dann ganz oft darauf hingewiesen wird, dass Jesus ein Nachfahre von König David ist. Ja, vielmehr ein Sohn von David. Zum Beispiel Matthäus-Evangelium, da heißt es gleich zu Anfang, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, und dann folgt ein Geschlechtsregister, das belegt, dass Jesus wirklich ein Nachfahre von David ist. Ist auch interessant, immer wieder kommen mehr Leute zu Jesus und wollen was von ihm, und wie reden sie ihn an? Sie sagen, Sohn David, erbarme dich unser. Erbarme dich unser. Oder interessant auch, nach einer Predigt von Jesus, da heißt es dann, das Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser etwa Davids Sohn? Oder als die hohen Priester und Schriftgelehrter die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosianna, die schrien richtig, Hosianna, dem Sohn Davids. Und da entrüsteten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten und sprachen, was denkt ihr denn von diesem? Wer ist der? Wessen Sohn ist der? Und was antwortet ihm die Menge? Sie sprachen zu ihm, Sohn Davids. Und wir merken anhand dieser paar Beispiele schon, dass es um weit mehr geht als nur um reine Biologie. Um ein wenig Erbgut. Sohn Davids ist vielmehr ein Titel, eine Verheißung, eine Prophezeiung. Und darum war es auch den Zeugenberichten, den vier Evangelien auch so wichtig, diese Linie aufzuzeigen. Ja, Jesus ist diese Verheißung. Ja, er ist das, was versprochen worden ist, erfüllt er. Und zwar biologisch gesehen genauso wie in allem anderen. Und die Propheten, die haben das ja über Jahrhunderte hinweg immer wieder auch bestätigt, diese Verheißung, diese Prophezeiung, die diesem König David gegeben worden ist, dass es tatsächlich auch so ist. Und diese Verheißung steht in 2. Samuel 7, 11b bis 14a. Da kommt der Prophet Nathan zu David, nachdem der sich einen Palast gebaut hat, und dann sieht er die Stiftshütte. Da, wo das Volk Israel unterwegs war, hatten sie eine Stiftshütte, diese, so eine Art großes Zelt mit Vorplatz und sowas. Und da wohnte Gott nach wie vor noch drin. Und er sagte, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich wohne in so einem riesen Palast und habe hier alles, was man braucht, ne, an Wohlhaben, an Nettigkeiten. Und Gott wohnt noch in so einer ollen Stiftshütte, in Anführungsstrichen. Das geht nicht. Und er wollte ihm auch einen Tempel bauen, der ihm würdig wäre. Und dann kommt eben dieser Nathan zu David und sagt, ich habe etwas für dich, du sollst eben noch nicht diesen Tempel bauen, sondern dein Nachfolger soll das tun. Und ich lese jetzt diese paar Verse aus der Neuen Leben-Übersetzung vor. Also, Nathan spricht zu David, und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als dein Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen, ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und dazu habe ich drei weihnachtliche Gedanken dazu. Erstens, Gott schenkt uns mit Jesus einen geistlichen Tempel. Es ist ja ganz spannend, wenn wir das lesen, hier in 2. Samuel 7, 11b bis 14a, da heißt es ja zunächst, nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Ist doch spannend, der Herr baut dir ein Haus. Wir merken, wenn wir das genau lesen, dass Gott eben ein Haus baut. Hier haben wir es nochmal sichtbar, könnt ihr nochmal nachlesen. Er baut dir ein Haus. Gott baut einen Tempel. Gott selbst wird es tun. Und dann lesen wir aber auch noch, er wird dann für mich, für meinen Namen ein Haus bauen. Also ein Nachfolger, er wird dann für mich, für meinen Namen ein Haus bauen. Also wir lesen von zwei Tempeln, die da gebaut werden. Einmal baut Gott und einmal ein Nachfolger von David, sein Nachkomme. Und diesen irdischen ersten Tempel, den hat Davids Sohn Salomo gebaut. Als er König wurde, hatte er den ersten Tempel in Jerusalem gebaut. David hatte damals schon viel vorbereitet gehabt. Er hat auch schon einen Bauplatz gefunden gehabt, Material herbeikommen lassen, auch die Handwerker schon alles bestellt gehabt. Also er hatte alles schon mehr oder weniger vorbereitet gehabt. Aber Salomo selber hat ihn dann gebaut. Und das war gut so. Das war der Tempel, der vorläufige Tempel. Das war derjenige für das Alte Testament. Das war richtig gut. Da sind die Leute hingekommen, dort hat Gott Wohnung genommen, dort haben sie ihn angebetet, da sind sie hingepilgert, wenn sie mit Gott in Verbindung kommen wollten, wenn sie in Gemeinschaft mit ihm haben wollten und so weiter. Als jetzt Jesus zur Welt kam, da hat Gott mit ihm den Grundstein für einen ganz anderen und ganz neuen Tempel gelegt. Und diesen Tempel hat er uns zum Geschenk gemacht. Jesus hat einmal gesagt, brecht diesen Tempel. Es war nicht der salomonische Tempel, der war mittlerweile zerstört gewesen, aber König Herodes hatte da wieder einen Tempel aufgebaut und er hat ja etliche Jahre dran gearbeitet. Also bis der über 30 Jahre haben die dran gearbeitet. Und dann sagt Jesus, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Johannes 2,19. Der Evangelist Johannes hat diese Worte des Herrn in der Kraft des Heiligen Geistes dann so gedeutet, er redet vom Tempel seines Leibes. Jesus selbst ist der Tempel, den Gott uns schenken möchte. Jesus hat zugelassen, dass Menschen den Leib seines Tempels einmal zerstören, aber im 3. Tage ihn wieder auferbaut. In der Kraft des Heiligen Geistes. In der Auferstehung richtet er ihn wieder auf. Jesus ist der Tempel, der geistliche Tempel. Er hat die Macht des Todes besiegt und den Fluch der Sünde von uns genommen. Gerade so finden wir im Glauben an Jesus Christus Zugang zu diesem lebendigen Gott. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem pilgern. Wir müssen nicht mehr diesen irdischen Tempel suchen. Wir dürfen zu Jesus Christus kommen, zu unserem lebendigen Gott. Wir dürfen die beglückende Erfahrung machen, dass wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ganz nah bei ihm sind, dass das unser größtes Glück ist. Wie der Psalmist schon schreibt, dir nahe zu sein, ist mein größtes Glück. Dir nahe zu sein, zu dir zu kommen, unmittelbar, durch Jesus Christus, die Möglichkeit wieder gegeben, mit diesem Gott in enger Gemeinschaft zu leben. Ihm nahe zu sein. Seine Gnade über meinem Leben. Das zu erleben und zu erfahren, ist mein größtes Glück. Und dieser geistliche Tempel, dieser Grundstein, der wurde an Weihnachten mit dem Kind in der Krippe gelegt. Und ist erfahrbar und erlebbar durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Und jetzt passiert noch etwas Unglaubliches. Wir kriegen nicht nur den Tempel geschenkt, sondern wir werden als Christen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, auch noch hinzugefügt, hineingefügt in diesen Tempel. Wir sind lebendige Steine eingefügt und erbaut auf dem Eckstein, welcher Jesus Christus ist. Das gehört zu dem wunderbaren von Gottes Tempel Geschenken. Wir dürfen ihn nicht nur betreten, wir dürfen nicht nur zu Gott kommen und ihn dort finden, sondern wir dürfen selbst Bestandteil dieses Tempels werden. Lebendige Steine, Glieder an seinem Leib. Wir gehören zu dem Haus, dessen Bau Gott bereits dem König David angekündigt hat. Ja, Gott schenkt uns mit Jesus einen Tempel und Weihnachten ist gewissermaßen auch das Fest der Grundsteinlegung dieses geistlichen Tempels des neuen Reiches Gottes in und aus Gnade heraus. Und da kann man wirklich erstmal durchatmen. Wow, unglaublich. Wir kriegen diesen Tempel geschenkt und wir werden noch eingefügt. Wir sind lebendige Steine. Wir sind Teil dessen. Gott will uns bauen zu einem lebendigen Tempel, ein Leib. Und jedes Glied an diesem Leib hat seine Aufgabe. Und jedes Glied muss das erfüllen, wozu er berufen worden ist. Und weil das so ein großartiges Geschenk ist und weil wir das manchmal fast nicht fassen können, weil es fast unglaublich ist, aber doch wirklich wahr ist, hat der Apostel Paulus auch in dem Brief an den Korinthern gesagt, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch auch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört euch nicht selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Es geht wirklich um dieses großartige Geschenk, dass Gott in uns Wohnung nimmt. Der allmächtige und große Gott, der vom Anfang an war und in Ewigkeit sein wird, der so viel größer ist, als jemals unser Verstand erfassen oder begreifen kann, der so klein wurde, dass wir ihn in unserem Leib tragen können. So klein wurde, dass er in einer Krippe irgendwo im Nirgendwo in Bethlehem auf diese Welt gekommen ist. Versteht ihr? Der eigentlich über allem steht und doch mitten in den Staub dieser Welt hineingekommen ist, der uns zum Stellvertreter wurde, zum hohen Priester, der uns mit allem versucht hat und mit uns allem gelitten hat, aber ohne Schuld und ohne Sünde. Und der mit uns leiden kann und der mit uns stärken kann, der uns mitfühlen kann, wie es uns geht. Und zu dem wir kommen dürfen, mit allem, was wir haben und was wir sind. Mit Scham, mit Schuld, mit Krankheit, mit Sorgen, Ängsten und Nöten. Wir dürfen alles bei ihm legen, abgeben, hingeben. Und er spricht zu uns, es ist vollbracht. Jesaja Prophetie, die Wirklichkeit in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist, da heißt es dann, der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, zu verkündigen, dass die Gefangenen frei und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleider und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzungen zur Verherrlichung des Herrn nennen darf. Was für ein Geschenk wir in Jesus Christus bekommen. Und das ist Weihnachten. Das feiern wir. Ein zweiter Gedanke zu diesem Samuel-Text, zu dieser Verheißung. Gott schenkt uns in Jesus einen Tempel, aber er schenkt uns auch mit Jesus einen König. Er versprach David, ich will dir ein Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen und weiter, ich will sein Königsthron ewiglich bestätigen. Also es wird ein Nachkomme Davids sein, der ewiglich König sein wird. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie geht es dir mit dem Begriff König? Wir leben ja alle in einer Demokratie. Und wir leben in einer Zeit, in der die Selbstverwirklichung, wo das Ich hier ganz stark im Vordergrund steht, wo es darum geht, was ich tue und was ich erlebe und wie es mir geht und wie ich die Dinge sehe und ich und ich und ich. Und wir sind es gewohnt in einer Demokratie, dass ich eben mitbestimmen darf und dass es um mich geht. Und dann heißt es, und dann reden wir davon, dass ein König, König Jesus, uns mal regieren wird. Und kennen wir nicht König und Königshäuser heutzutage aus der Klatschpresse? Oder da tauchen sie noch auf, ne? Wenn es dann irgendwelche Könighäuser geht und was da wieder an Verfehlungen war und jenes und hin und her. Es ist eher negativ. Oder wir kennen Königsgeschichten aus der Vergangenheit. Oder wenn man jetzt zum Beispiel an Katar denkt, ne, das ist ja auch noch ein Königtum, dann ist es ganz schön negativ beurteilt. Aber wir singen und reden über König Jesus in einer Selbstverständlichkeit, als wäre das für uns überhaupt gar kein Problem. Es ist doch interessant, dass auch damals, als Jesus in Israel unterwegs war, die Königserwartungen, die damals zu dieser Zeit vorhanden war, dass er die nicht erfüllt hat. Der neugeborene König der Juden, der war keineswegs der große, erwartete Kriegsheld, der die Römer das Fürchten lehrt und der die rausschmeißt. Er hat sich nicht mit dem römischen Weltreich angelegt, zumindest nicht politisch. König Jesus hat ganz anders regiert. Er kam in der Gestalt eines armen Kindes in einer Notunterkunft zur Welt gekommen. Er war als Wanderprediger unterwegs und am Ende verlassen, gefoltert und gestorben. Er hat später als Gefangener kurz vor seinem Tod dem Vertreter der römischen Staatsmacht, dem Pontius Pilatus, noch bezeugt, mein Reich ist nicht von dieser Welt und basiert auch nicht auf den Grundsätzen dieser Welt. Es ist ein König, der in Sanftmut kommt, in Demut, der uns einlädt, ihm zu vertrauen, ihm nachzufolgen, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Es ist ein König, der sich selbst erniedrigt, um uns zu erhöhen, um uns zu Königskindern zu machen in seinem Reich. Wir kennen es aus Philippa, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher auch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wer diesen König seinen Herrn nennen darf, darf sich wirklich glücklich schätzen. Er wird merken, dieser König nimmt mich an die Hand und führt mich so, wie es gut für mich ist. Auch wenn ich das nicht auf jeder Etappe meines Lebens immer unmittelbar sofort erkenne und spüre und erlebe, es ist trotzdem sein Stecken und sein Stab, die mich trösten im finsteren Tal. Wie heißt es so schön? Der Herr ist mein König, mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein, sodass der Becher überfließt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das ist unser König. Gott schenkt uns mit Jesus einen König, diesen König. Ein dritter Gedanke. Gott schenkt uns mit Jesus seinen eigenen Sohn. Er versprach David, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das ist über die Maßen erstaunlich und wunderbar. Der Davidssohn ist zugleich Gottes Sohn. Anders gesprochen, Gottes Sohn und Menschensohn zugleich. Nicht Gottes Sohn in dem Sinne, wie wir alle Menschen Kinder Gottes sind, weil er uns geschaffen hat. Auch nicht in dem Sinn, wie wir als Christen durch Glaube und Taufe die Gotteskindschaft neu empfangen. Nein, der Davidssohn ist dem Wesen nach Gott, ungeschaffen und ewig. Um das deutlich zu machen und um ihn von menschlichen Gotteskindern zu unterscheiden, nennt die Bibel ihn den eingeborenen Sohn Gottes, dem Sohn vom Vater. Und so bekennen wir das ja auch in dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ne? Wir glauben an den Vater, seinen Sohn, den Eingeborenen. Es ist auch interessant, wir lesen im Johannesevangelium, wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes von Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wunder macht uns Jesu Geburt auch anschaulich. Genau dort wiederholt sich das. Seine leibliche Mutter Maria und deren Mann Josef stammen aus dem Königsgeschlecht Davids. So war Jesus menschlicherseits ein Nachkomme Davids, nämlich der versprochene Davidssohn. Aber Maria wurde als Jungfrau schwanger. Das Kind entstand in und durch den Heiligen Geist. Wie wir es eben auch bekennen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Daran sehen wir, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes war, ungeschaffen, ein Wesen mit dem Vater und gleichzeitig Menschensohn zugleich. Und er wurde als Mensch erkannt. Gott David verhieß dem David, ich will dir einen Nachkommen erwecken. Und er verhieß ihm zugleich, er soll mein Sohn sein. Gottes Sohn und Menschensohn in einem. Und über dieses Wunder können wir immer und immer wieder neu staunen. Der Gottessohn ist uns zum Bruder geworden, zum Menschensohn, zum Bruder, als Mensch erkannt. Was für ein wunderbares Geschenk. Und das dürfen wir nicht achtlos beiseite legen. Bei vielen Christenmenschen ist ja manchmal der Glaube zu so einem unbestimmten Gefühl der Hoffnung verkümmert. Eine komische Jenseitsvertröstung. Irgendwann vielleicht mal, ne, dann wenn wir sterben, werden wir bei Gott sein und dann wird vielleicht irgendwie... Nein, Jesus ist Mensch geworden. Er ist uns zum Bruder geworden. Unser Glaube ist eine Lebensgemeinschaft in und durch den Heiligen Geist mit diesem Jesus Christus, der unser Bruder geworden ist. So eng, dass Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist fast unglaublich, aber es ist wahr. Er ist uns zum Bruder geworden und er hat durchlitten alles, sodass er mit uns leiden kann. Und er ist verherrlicht worden, damit er uns verherrlichen kann. Es ist eine Lebensgemeinschaft mit ihm und durch ihn. Und nicht eine unbestimmte Hoffnung auf vielleicht irgendwann mal im Jenseits. Es beginnt jetzt und endet in der Ewigkeit. Ist das nicht schön? Und das dürfen wir gleich auch im Abendmahl nachher noch miteinander feiern. Dann dürfen wir wirklich schmecken und erleben, wie freundlich der Herr ist, alle, die ihm vertrauen. Es ist eine Einladung, ihm zu folgen, umzukehren. Schuld, Scham und Sünde und alles dazulassen am Kreuz und einzusteigen in diese Lebensgemeinschaft mit ihm, in die Nachfolge. Nicht mehr sich selbst zu rechtfertigen, sondern sich von Gott rechtfertigen zu lassen. Ja, und das alles gehört zu Gottes unfassbaren, großen, wunderbaren Weihnachtsgeschenk. An Weihnachten ist der Grundstein gelegt worden. Gott schenkt uns mit Jesus zu Weihnachten einen König, einen Tempel und seinen eingeborenen Sohn. Ist doch interessant, was schenken die drei Könige dem Kind Jesu? Gold. Gold steht für einen König. Das haben Könige geschenkt bekommen. Gold. Weihrauch ist die Anbetung. Wo wird ein Weihrauch geschwenkt? Ne? Bei uns nicht mehr, aber in der katholischen Kirche, da wird Weihrauch geschwenkt. Na, das ist die Anbetung, das ist der Tempel. Und Myrrhe steht für die bitteren Kräuter, für seinen Tod als Zeichen seiner Mission in der Menschwerdung, indem er uns zum Bruder wurde. Gott schenkt uns seinen Sohn. Und die Freude darüber, die kann uns wirklich niemand nehmen. Auch wenn wir schon vorzeitig Weihnachten feiern, dürfen wir uns darüber wirklich freuen. Amen.